Auf der Webseite unseres heutigen Gastes ist folgendes Sprichwort zu finden. Life is like a camera. Just focus on what's important. Capture the good times. Develop from the negatives. And if things don't turn out, take another shot. Auf Deutsch, das Leben ist wie eine Kamera. Konzentriere dich einfach auf das Wesentliche. Halte die guten Zeiten fest. Entwickle dich aus dem Negativen. Und wenn es nicht klappt, mache eine andere Aufnahme. Auch heute darf ich wieder einen der besten Fotografen des Landes einladen, auch wenn er wahrscheinlich etwas anderes behaupten würde. Aber was dieser Mann in so jungen Jahren schon erreicht hat, ist wirklich bemerkenswert. Mit 18 Jahren hat er sich neben der Schule bereits selbstständig gemacht, kann hauptberuflich von der Sportfotografie leben, war zwar selbst nie Kampfsportler, fotografiert aber regelmäßig für die größten Sportmarken der Welt und die besten und erfolgreichsten Athleten des Landes, wie zum Beispiel Judoka Michaela Polleris oder ebenfalls Olympiamedaillengewinnerin Bettina Blank aus dem Karate. Es freut mich sehr, ihn heute hier beim Unschlagbar Ehrlich Podcast begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Niklas Stadler.
Hallo, danke für die Einladung.
Ich danke dir. Wir müssen ja dazu sagen, wir kennen uns, damit das für alle klar ist. Das ist nicht objektiv. Wir kennen uns jetzt sicher 4, 5 Jahren jetzt durch eine Freundin.
Ich glaube länger. Ich glaube 8 Jahre.
Das war schon sehr am Anfang, nachdem ich nach Wien gekommen bin. Ich bin seit 8 Jahren jetzt in Wien.
Es ist 6 Jahre her.
6 Jahre, das kann schon sein, ja.
Wir haben uns kennengelernt, da war ich 19.
Wow, okay. Mhm. Dann brauchen wir jetzt auch nicht mehr fragen, wie alt du bist.
25, ja. Relativ jung, ja.
Genau, ja. Du bist jung, aber sehr erfolgreich, deswegen.
Nein, ich glaube, das dürfen andere beurteilen, aber...
Ja, ja. Ich habe es schon beurteilt. Es ist lustig, weil wir laufen uns immer wieder über den Weg, schon seit eben 6, 7 Jahren jetzt. Und das letzte Mal, wo wir uns über den Weg gelaufen sind, das war in der Südstadt. Vor den Olympischen Spielen, wo wir Medientag beim Lukas Weiß-Heidinger gehabt haben. Ich habe gedurft Fragen stellen und du hast Fotos gemacht vom Lukas.
Genau, habt ihr dann damals eigentlich Fotos verwendet von mir? Ich weiß es gar
ich
nicht
mehr. Ich weiß es nicht mehr. Ich denke schon, weil ich habe einen Artikel drüber geschrieben, ich muss nochmal nachschauen. Oh, das wird peinlich, wenn ich jetzt keinen Zeit genommen habe.
Ja, dann habe ich augenscheinlich was falsch gemacht.
Nein, die Fotos sind immer super von mir. Du hast viele Kampfsportler fotografiert auch. Betty Blank, glaube ich, Polleris.
Betty ist einer der sympathischsten Menschen, die ich je kennengelernt habe.
Die habe
ich
auch schon im Podcast gehabt.
Ja. Wirklich?
Ja, ja.
Genau. Ja, die Betty ist aber, für mich war das so verblüffend. Wir haben zuerst das Interview gemacht und dann die Kampfsachen und die Interview. Na, was bedeutet Heimat für dich? Naja, Heimat ist da drinnen und so und aufs Herz gezeigt und so voll süß. Und dann packt ihre Kampfausrüstung aus und dann ist sie ein anderer Mensch.
Genau.
Unfassbar lieber Mensch. Ja. Wirklich cool. Ja. Sehr. Hab mich. Ja, ich glaube, das kann ich schon sagen, ist die Medaille, über die ich mich am meisten gefreut habe.
Was ist denn das Coolste am Fotografieren?
Das Coolste am Fotografieren? Also, das ist eigentlich eine Frage, die gar nicht so leicht zu beantworten ist. Und die Antwort auf die Frage, glaube ich, muss sich jeder für sich selber stellen. Weil da auch jeder zu einer anderen Antwort kommt. Und ich für mich habe festgestellt, dass das Schöne am Fotografieren sich in zwei Dinge aufteilt. Das eine ist das Zusammenarbeiten mit Menschen. In meinem konkreten Fall, ich lerne so viele Menschen den ganzen Tag kennen, jeden Tag neue Menschen und kann mit denen eine coole Zeit gemeinsam verbringen und ein paar Fotos machen, viel reden und wirklich dieses gemeinsam etwas erreichen und produzieren. Und der zweite Punkt ist, Stimmungen einzufangen. So Momente für die, es klingt jetzt ein bisschen größer als es ist, aber für die Ewigkeit Momente einzufangen und auch Leute einfach schön darzustellen. Das ist ja etwas unfassbar Schönes. Und für mich ist da die Kombination daraus, dieses dabei zu sein bei den schönsten Momenten von anderen Menschen. Jetzt zum Beispiel die Vorbereitung von Lukas Weiß-Heidinger. das war für den dann schon so, da war dann schon so die Spannung. Das war der letzte Pressetermin.
Das und hat man gemerkt, gell?
Genau.
Das war in der Luft, ja.
Und da dabei sein zu dürfen, ist ja was unfassbar Schönes. Und dann ist man mit dem Lucky in dem Fall jetzt noch per Du und auf super cool und machen wir das und machen wir das. Und ja, was gibt Schöneres? Also es ist eigentlich immer ein unfassbar großer Dopaminausstoß, weil man immer an den speziellsten und schönsten Momenten von anderen Menschen teilnehmen darf. Mhm. Ich war, glaube ich, nicht ganz deutsch, aber ich glaube, es ist rübergekommen. Und ja, und das dann noch abzulichten, also es gibt kaum Schöneres.
Und du bist einmal an mega schöne Orte und das ist wirklich, also das ist jetzt nicht etwas, wo jeder immer hinkommt, da teilweise.
Ja, es schafft natürlich Möglichkeiten, da gibt es so ein paar einschneidende Erlebnisse. Ich weiß nicht, ich bin damals, glaube ich, mit 18 mit Ö3 unterwegs gewesen und mit einem Shido durch die Gegend gefahren und das als 18-Jähriger zu erleben,
nur ein weil Shido, man... Shido, das ist...
Ja, dieses... sagt ein Shido nichts?
Na, mir sagt das nichts. Das gibt es, glaube ich, im Kampfsport nicht.
Stimmt. Das ist die...
Shido. Ist es so wie ein Ski?
Motorrad auf... auf Schnee.
Okay.
Voll. Muss dann nachher mal googeln.
Das werde ich googeln.
Das ist voll lustig zum Fahren.
Okay. Ja, siehst du, so gerne nicht gemacht.
Genau. Und das sind dann natürlich Erlebnisse, die man hat, die man sonst nicht erleben könnte. Also ich habe das, glaube ich, ich habe den letzten Podcast auch schon gehört. Und da ist es auch darum gegangen, in der ersten Reihe zu stehen. Und da so nah an, auch im Kampfsport dabei zu sein, ist natürlich etwas unfassbar Schönes.
Das ist schon ein Privileg, wenn man auch den Kontakt zu solchen Menschen hat.
Definitiv, ja. Aber da wird es dir doch nicht anders gehen, oder?
Ja, deswegen machen wir es ja, oder? Ja. Denke ich mir manchmal. Also ich mache es, um den Sport zu helfen, um die Sportler irgendwie zu unterstützen. Ich wäre am liebsten selbst gern Sportler geworden, es hat aber halt nie geklappt. Und es ist halt ein Weg, irgendwie da drin zu sein, ja, habe ich immer das Gefühl. Und ich meine, das sind Leistungen, die Menschen dort machen, die schafft nicht jeder, das ist ein Wahnsinn. Und das einfach unterstützen, in irgendeiner Form zu kennen, ist echt schön.
Ja. Ja.
Was verbindest du sonst eigentlich noch mit Fotografie? Verbindest du immer Sport mit Fotografie oder auch anderes?
Was verbinde ich mit Fotografie? Ich verbinde mit Fotografie, also erstens mal eine unfassbar große Leidenschaft, gar nicht so auf den Sport bezogen. Also muss ich jetzt kurz sagen, ich bin im wirklich Sportfotografie und erst seit 2 Jahren, würde ich sagen, 2,5 Jahren und da aber auch in einer ganz eigenen Kategorie. Ich würde es jetzt mal als Lifestyle-Sportfotografie bezeichnen und ich glaube, am meisten macht es Sinn, das so zu erklären. Ich bin nicht der während dem Wettkampf die Fotos macht, sondern davor und danach.
Okay.
Ich finde, das sind oft die viel spannenderen Momente, wie wir es vorher schon kurz angeschnitten haben. Also diese Spannung vor einem Wettkampf, wenn man jetzt zum Beispiel im Kampfsport oder danach, wenn sowohl Sieg oder Niederlage, das sind die ehrlicheren Momente und ich glaube, es sind die Momente, die Fans sehen wollen, weil die sehen sie am allerwenigsten. So diese ganz klassischen Sportfotos, die kennt ja jeder, aber weiß nicht, ein Lukas Weiß-Heidinger alleine zu Hause, wenn er da in seinem eigenen gebauten Ring da trainiert, dann ist das ja etwas ganz anderes. Oder die Michaela Polleres, um im Kampfsport zu bleiben, an einem ihrer Lieblingsplätze im Rax-Gebiet. Das sind dann, glaube ich, Dinge, die man dann Fans zeigen kann und mitgeben kann, die oft einen Mehrwert für alle schafft.
Und die fühlen sich sicher viel wohler, oder wenn sie wo fotografiert werden, wo sie daheim sind.
Ich hoffe.
Ja.
Also ich glaube, es hängt von jedem ab. Es gibt doch viele, die sagen, das wollen sie eigentlich nicht, diese klassischen Home-Stories, was man auch respektieren soll, beziehungsweise was ich auch wirklich gut verstehen kann, weil ich weiß nicht, ob ich das wollen würde, wenn da irgendwer kommt und Fotos von mir so zu Hause macht, weil das ja doch ein... Da zeigt man sich dann schon, glaube ich, sehr, sehr verletzlich.
Mhm.
Aber ich glaube, manche beruhigt es sehr.
Ja.
Also wenn man da so ein bisschen in seiner eigenen Bubble dann ist, da fühlt man sich dann vielleicht auch geschützter. Mhm. Und ja, also ich glaube, bisher, muss ich jetzt kurz drüber nachdenken, aber ich glaube, bisher hat sich jeder sehr wohl gefühlt.
Ja.
Ja.
Zumindest sieht man es auf die Fotos von dir.
Das weiß, das kann ich nie beurteilen. Doch, das müssen halt immer andere beurteilen. Ja. Aber ich glaube, das Feedback war immer ganz okay. Klar gibt es Sportler, mit denen kann man besser, mit Sportlern, mit denen kann man schlechter.
Ja.
Aber all over, glaube ich, war jeder relativ happy. Ja.
Und das ist an sich ja schon mal happy, mal nicht so verschwitzt oder so dargestellt zu werden.
Das wahrscheinlich, darüber habe ich noch nie nachgedacht. Ja, stimmt.
Das sonst hast du immer einen roten Kopf und die Frisur irgendwie. Du hast keine Chance, die ein bisschen schöner darzustellen, weil du immer im Sport bist.
Das stimmt, vor allem im Kampfsport.
Ja.
Das stimmt.
Das ist ganz schlimm. Du hast dann auch noch irgendwie bei der Nase wahrscheinlich Blut oder irgendwas.
Also ja, wobei das sind halt auch dann wieder die super, es können ja auch wieder super coole Fotos sein. Und das ist ja auch das Schöne am Fotografieren, dass es da so viele verschiedene Ebenen gibt. Und jeder Bereich hat etwas für sich.
Mhm.
Also da kann ich schon sowohl den klassischen Sportfotografen total viel abgewinnen, mhm, wie auch das, was ich da so mache.
Ja. Wie bist du eigentlich zu dem, was du da so machst, gekommen?
Jetzt das Sport an sich oder Sport Fotografieren?
Sport natürlich, ja, Fotografie vor allem.
Okay. Mir hat mein Papa, wie ich 16 war, glaube ich,
yeah,
15 oder 16, hat er mir eine Kamera geschenkt und hat mich damals so gezwungen, zwei Bücher davor zu lesen, bevor ich die Kamera verwenden kann. Das eine war das Benutzerhandbuch der Kamera, das war meines Erachtens nach wie vor ein großer Schwachsinn, aber das andere war damals ein Buch von Scott Kelby, den werden wahrscheinlich gar nicht mehr so viele kennen, ist ein amerikanischer Fotograf,
ja,
unfassbar erfolgreich im Football-Bereich gewesen. Und der hat mich ein Satz so ein bisschen geprägt: fotografiere alles so, wie es niemand anderer fotografieren würde.
Mhm.
Wenn alle Blumen von oben fotografieren und von oben sehen, dann fotografier du sie mal von unten, weil Leuten einen anderen Einblick zu geben, macht Dinge interessanter und dadurch wirken oft auch Fotos besser, spezieller. Mhm. Und so hat das begonnen. Dann bin ich damals, glaube ich, am Schwedenplatz so herumgegangen und habe halt so Landschaften fotografiert und habe alles auf Instagram hochgeladen.
Ja.
Und das war damals noch die coole Zeit von Instagram, wo so damals wirklich schlechte Fotos noch sehr cool gefunden wurden und wo man noch relativ schnell so Wachstum generieren konnte.
War das auch noch nicht so mit Bearbeiten, so hardcore? Oder
ja, eher zu schon? Hardcore.
Wirklich?
Ja, das war noch das, wo man den Kontrast und den Dynamikregler auf 100 gezogen hat und dann so sich gedacht hat, ich bin der Coolste. Und aber so hat das begonnen. Und dann über Clubfotografie, wie sehr viele beginnen, über zur Eventfotografie und dann mehr in die werbliche Richtung.
Mhm.
Und Sport hat, da bin ich ehrlich gesagt ein bisschen reingerutscht. Ich habe eh über den Club einen mittlerweile sehr guten Freund, einen Rennfahrer kennengelernt.
Mhm.
Und dem habe ich vorgeschlagen, hey, ich würde dich gerne mal begleiten, ich würde gerne mal so eine Dokumentation machen.
Mhm.
Und der hat gemeint, ja, das passt und er zahlt mir das auch alles. Er möchte aber seine Sponsoren fotografiert haben und die sollen die Fotos dann auch verwenden dürfen.
Mhm.
Und ich hatte das Riesenglück, dass einer der Sponsoren Adidas war.
Oh.
Und so bin ich dann zu Adidas gekommen und darf seitdem eigentlich fast alles, was in Österreich so für Adidas ansteht, umsetzen und machen. Und so bin ich ein bisschen in die Sportfotografie reingedriftet, aber auch von Adidas sehr stark geprägt, diese Lifestyle-Dynamik drinnen zu haben und nicht mehr die klassischen Sportfotos, weil das damals schon die Strategie von Adidas war.
Mhm. Aber sehr gut, dass du da für dich selbst auch was mitnehmen hast können.
Ja, man lernt ja die ganze Zeit, vor allem durchs Zusammenarbeiten mit so großen Unternehmen.
Ja.
Die wissen ja schon, wie so die Branche läuft, wie das funktioniert. Und da nimmt man sich natürlich als, ich glaube 21 war ich damals, extrem viel mit. Da darf man dann super viel lernen. Wir haben ein bis zwei Shootings dann im Monat gehabt. Und ja, da kann man nur profitieren davon, ja, wenn man das mit so hoch erfolgreichen Marken gemeinsam machen darf.
Ja, und da sind ja nicht nur also ein paar kleine Marken dabei. Ich habe nachgeschaut, du hast Nike, nicht nur Adidas, sondern auch Nike.
Nike ist, ja.
Hast da ein bisschen was gemacht?
Genau,
IKEA,
ja.
IKEA war jetzt das Letzte. Für ein IKEA am Westbahnhof hast du auch Fotos gemacht.
Mhm.
Wie war das? Ist IKEA zu dir gekommen und hat gesagt, hey, wir möchten das so und so? Oder sagen die so, hey, mach mal was?
Kommt witzigerweise auch vom Sport. Eine super liebe Bekannte, so irgendwie so an der Grenze zwischen Bekannter und Freundin, ja, die war damals bei der Major Series beim Beachvolleyball,
okay,
und hat dort im Marketing gearbeitet und so habe ich mit ihnen zusammengearbeitet, weil ich eben bei der Major Series immer so das Rundherum gemacht habe, wie so oft, jetzt nicht die Sportfotos selber, aber halt alles drumherum. Und die ist dann zu IKEA gewechselt während Corona und hat mich halt zu IKEA mitgenommen und so bin ich zu IKEA gekommen und durfte jetzt eigentlich so alles, was mit dem IKEA Westbahnhof zusammenhängt. Wir haben dann damals ein Drag Queen Shooting gehabt auf der Baustelle.
Das schaut so super aus, echt.
Das
findet man gar nicht mit IKEA eigentlich.
Ja, das war ja genauso der Hintergedanke, dass man IKEA für jeden und weltoffener das macht, wobei auch da muss ich sagen, da habe ich halt einfach nur das Glück gehabt, das war schon so ein cooles Setting.
Ja.
Da schlechte Fotos zu machen, ist dann schon relativ schwierig, finde ich. Also,
hättest du nie mal da hinstellen sollen. Ich glaube, dann hätte ich gesehen, dass das nicht gehen wird.
Ich glaube schon. Es bekommt dann die Drag Queens, beziehungsweise ein Drag King war sogar dabei. Da gibt es Unterschiede. Es war super spannend, das Shooting. Ja. Da wären wir wieder bei dem Thema, man nimmt so unfassbar viel mit, man sieht so unfassbar viel. Deren Einstellung zum Leben ist ja doch eine andere. Aber sehr, sehr bereichernd.
Und das sind irgendwie immer gut drauf, habe ich das Gefühl, zumindest.
Ja,
das ist
sehr, sehr crazy. Ja. Also introvertiert nicht so wirklich.
Kann es, glaube ich, gar nicht so introvertiert sein.
Ja. Und genau, dann haben wir das Shooting bei IKEA gehabt und seitdem darf ich eigentlich für so IKEA im Osten in Österreich eigentlich das meiste machen. Mhm. Aber ja, das war, glaube ich, so der letzte große, ja.
Ja, gestern bist du ja nur von ÖOC gekommen.
ja, voll. Ja, aber ich meine, der letzte große Kunde, den ich neu gewonnen habe.
Ja, voll. Du hast noch Kunden wie Deichmann, Hilton, Red Bull. Mhm. Was hast du für Amazon gemacht?
Für Amazon, das ist jetzt eigentlich ein super langweiliger Auftrag.
Ja.
Für Amazon war ich in München und in Berlin und habe die Amazon Web Summit Messe fotografiert.
So was gibt's?
Das ist die AWS. Mhm. Also da muss ich jetzt ausholen und das ist dann so weit weg von unserem Thema.
Ja.
Weil da geht es um AWS, ist das digitale Server-Ding von Amazon.
Wurscht.
Und für die habe ich, die haben damals ein neues Headquarter, bin ich mir gerade nicht sicher, ein neues Büro in München bekommen und da habe ich die Einrichtungsfotos und die so Mitarbeiter Szeneriefotos gemacht, so auf, hey, wir sind ein cooler Arbeitgeber, arbeitet bei uns, genau.
Aber Weihnachten hat es nicht viel zu tun.
Ja, das sind eigentlich schon fast sehr unterschiedliche Unternehmen. AWS ist mehr diese digitale für die ganzen Servers und nicht zu verwechseln mit Marketplace, das gehört beides zusammen. Und AWS sind die das Geld verdienen.
Oh, okay.
Ist jetzt nicht, also finde ich jetzt nicht der spannendste Auftrag.
Ja. So, war Dolce & Gabbana interessanter oder Nivea?
Dolce & Gabbana ist auch schon relativ lange her, das war mit 21, haben wir damals im ersten Bezirk, da haben wir damals so Moodbilder gemacht für sie, für eine Instagram-Kampagne. War auch super lustig. Es war, glaube ich, an einem Tag, die hängen ja in Österreich zusammen. Dolce & Gabbana, Armani, also Giorgio Armani und Hermes. Und da haben wir an dem Tag Instagram und Social Media Fotos für sie produziert in den Lokalen. Und Nivea war damals eine coole Kampagne, habe ich immer so Blogger-Events fotografiert.
Oh, okay.
Die waren aber cool, die waren richtig cool. so ganz, ganz viel mit irgendwelchen Sonnencremes und, ja. Und cool. Aber das waren eigentlich immer sehr, sehr coole Aufträge, ja.
Ja. Was war dein Lieblingsauftritt? Ich habe gesehen, hat Radio Ö3 aus Davos gemacht. Glaubt man gar nicht, dass Ö3, ja, dass man da bei einem Radiosender gute Fotos braucht?
Ja, schon, weil Ö3 ist ja viel größer, als man glaubt. Die haben ja auch eine, wenn man sich die Werbekampagnen von Ö3 anschaut, sind die ja hochprofessionell. Mhm. Wenn man sich den Internetauftritt von Ö3 anschaut, ist der auch sehr, sehr gut. Aber zurückzukommen auf die Frage, was waren die coolsten Aufträge? Ein bisschen der coolste Auftrag ist der morgen ist. Also so allgemein vom Ansatz her.
Ja.
Weil das ist, also ich lebe nicht so wirklich in der Vergangenheit.
Ja.
Es gab schon sehr einzigartige Aufträge. Also eh bei Ö3 in Sölden damals, Weltcup-Auftakt, so vor 40.000 Fans Fotos machen von 40.000 Fans. Da haben wir so ein Gruppenbild gemacht, also boah. Gruppenbild unter Anführungszeichen. das war schon cool. Und das coolste Erlebnis war aber wahrscheinlich Deichmann in Südafrika.
Kapstadt.
Weil da habe ich halt das erste Mal dann so ein Team dort drüber geflogen, alles organisiert.
Boah.
Den kompletten Kundenkontakt. Entschuldigung.
Schneide auch so.
Super, schneiden ist gut. und das war natürlich ein unfassbar tolles Erlebnis mit, ich glaube auch 21. Es ist sehr viel passiert, wie ich 21 war. Mit 21 da so sehr blauäugig nach Südafrika zu fliegen und eine Kampagne für Deichmann zu machen. Da nimmt man sehr, sehr viel mit.
Ja.
Und da ist man dann auch sehr, sehr glücklich drüber, dass man das erleben darf, dass man so privilegiert sein darf, dass man, der Niklas Stadler, jetzt so auf lustig irgendwo hinfliegen darf und ein paar Fotos macht.
Ja. Wer ist der Niklas Stadler eigentlich? Ist der einfach in Wien aufgewachsen?
Der ist in Gmunden geboren,
okay.
Also in Oberösterreich,
ja.
Ist aber in Wien aufgewachsen und weiß nicht, wer der Niklas Stadler sonst noch ist.
Ja.
Ein Mensch, der gerade einen Podcast aufnimmt.
Ja. Und was mit Medien macht.
Und was mit, das haben wir gestern drüber geredet, ja. Genau, was mit Medien macht. Ja, weil es ja nicht mehr nur Fotografieren ist. Also wir machen dann mit sehr viel Freelancern zusammen, haben wir so ein Netzwerk, da machen wir Videos, da machen wir Fotos, wir machen Kampagnenausarbeitung, das muss ja auch jemand machen. Also hinter einem Foto steckt oft ein bisschen mehr Arbeit dann, vor allem im Vorfeld, in der Kampagnenplanung, hinter einem Video nochmal viel mehr. Aber die beste Zusammenfassung ist irgendwas mit Medien, auch wenn ich glaube, das ist das Schlimmste, was man Eltern erzählen kann. Ich mache etwas mit Medien. Ich mache digitalen Content, abgesehen von Text. Das lasse ich dir. Und kann man schon so zusammenfassen, visueller Content und alles, was dazugehört, auch hin und wieder Beratungsdienstleistungen für Unternehmen, wie kann man gute Fotos machen.
Mhm.
Und ja.
Auf deiner Webseite steht auf Englisch, dass der Prozess, visuellen Content zu erstellen, schon immer und für immer der wichtigste Teil in deinem Leben als Creator war. Das ist auch wieder ein sehr schönes Zitat.
Ja, natürlich. Also ich bin jetzt selbstständig, seitdem ich 18 Jahre bin.
Ja.
Ich habe mich neben der Schule schon selbstständig gemacht. Und das ist natürlich so präsent, allein schon wegen der Selbstständigkeit. Es gibt für mich auch kaum Dinge, die schöner sind. Und ja, sonst weiß ich nicht so viel, was ich darüber sagen soll.
Ja. Vor allem, dass du einfach mit 18 schon draufgekommen bist, ja, ich möchte das machen. Wer macht sie mit 18 schon selbstständig?
Ja, das ist eine lustige Story. ich wurde mehr oder weniger genötigt dazu. Ich habe einen Auftrag für die WKO gehabt, für die Wirtschaft. Ich weiß nicht, wie viele deutsche Zuhörer hast du? Hast du deutsche Zuhörer?
Ah, boah, nachdem ich ein paar Interviews für einen deutschen Podcast machen habe dürfen.
Die Interessensvertretung von den österreichischen Selbstständigen, für die habe ich Fotos gemacht.
Okay.
Und die haben mich dann angerufen damals und haben gesagt, naja, Herr Stadler, Sie arbeiten ja für uns. Warum sind Sie nicht bei uns angemeldet? Sie müssten ja angemeldet sein als Selbstständiger. Und dann habe ich mich ganz schnell selbstständig gemacht, um den Auftrag zu machen. Okay. So hat es begonnen, weil ich glaube, die meisten beginnen ja so ein bisschen, ja, da mache ich mal was und okay, wenn da so ein bisschen Geld abfällt, dann, ja, dann hat man halt noch kein Gewerbe. Ja. Und irgendwann wird es nur dann so groß, dass dann muss man es eh machen. Aber das ist bei mir die Story, wie ich mich selbstständig gemacht habe. Und das ist mehr so, das ist passiert. Also das war ja jetzt kein, sag ich, mache mich jetzt selbstständig, sondern ich habe einfach immer nur super gerne Fotos gemacht.
Ja.
Und das ist halt immer größer geworden und immer größer. Und ja, das prägt so ein bisschen diesen gesamten Weg, dieses immer größer, ohne viel, das möchte ich jetzt genau machen, sondern wer weiß, vielleicht in 5 Jahren mache ich dann etwas ganz anderes.
Ja.
Vielleicht auch schon nächstes Jahr, man weiß es nicht. Aber ja.
Auf was man gerade Lust hat und was die Welt bringt, weil du warst ja nie.
So die Welt, vor allem in dem Bereich, dreht sich so schnell. Ich glaube, vor 3 Jahren hat noch niemand über TikTok geredet und jetzt ist es eines der relevantesten Medien überhaupt im Social-Media-Bereich.
Ja.
Und das ist, die haben wieder ganz andere Ansprüche als noch Instagram, als noch Facebook. So, also ich glaube, wenn man einem unter 20-Jährigen von Facebook beginnt, wird er fragen, was ist das?
Ist wirklich so. Und allein, dass der ORF jetzt was auf TikTok macht, sagt ja schon sehr viel aus.
Ja, dass Armin Wolf plankt.
Oh Gott.
Oder nicht plankt, was hat er gemacht? Oder hat er geplankt?
Ich habe keine Ahnung, wie man das
nennt. Diesen Tanz da. Ja, stimmt, ja, stimmt.
Ja. Ich habe keine Ahnung.
Ja, aber auch cool. Und das wäre ja noch vor einigen Jahren undenkbar gewesen, wenn ich dran zurückdenke, wie sie interne Diskussionen darüber hatten, ob wir jetzt auf Social Media gehen oder nicht. Und jetzt
ist es unvermeidlich.
Genau, ja. Und wo du jetzt eher früher als später auf einen Zug aufsteigen musst, um Erfolg zu haben.
Ja.
Ja, das ist schon ein bisschen sinnbildlich für wie schnell sich das Ganze wandelt, wie schnell sich das dreht. Und deswegen jetzt zu sagen, ich werde das noch in 5 Jahren machen, wer weiß das schon.
Ja.
Ja.
Aber Social Media wird immer noch relevant bleiben wahrscheinlich.
Ja, das sowieso. Also das haben wir eh schon gesehen. Es hat sich halt alles sehr stark Richtung Bewegtbild verlagert, auch im Sportbereich natürlich. Und aber Social Media wird eher, glaube ich, noch größer als kleiner.
Mhm.
Weil wenn man sich, also ich selber konsumiere überhaupt keinen Fernsehen mehr, Plakate auch nicht, weil wir schauen ja alle nur noch unser Handy, währenddem wir mit der Straßenbahn herumfahren.
Ja.
Und jetzt sei mal dahingestellt, ob das gut ist oder nicht, aber die Welt spielt sich natürlich ganz extrem auf Social Media ab.
Mhm.
Und das ist eigentlich auch, wenn ich dran zurückdenke, wie viele Printkampagnen ich habe versus wie viele Online-Kampagnen, würde ich sagen 99:1 zum Social Media Bereich. Also das Print hat natürlich eine Relevanz und spricht auch ein bisschen andere Personen an, aber
ich sehe es auch bei mir selbst. Ich schreibe für eine Tageszeitung, habe aber keine einzige Tageszeitung abonniert.
Dürfen die Hörer nicht wissen, für welche Tageszeitung du arbeitest?
Nein, für den Kurier, ich glaube, das wissen ich schon.
Also, okay.
Ist auch mit einem Google-Klick da erledigt, aber ja, es ist eigentlich traurig. Also ich sehe es bei meinen Großeltern, die haben 3 verschiedene Zeitungen daheim, mindestens eigentlich, ja, vielleicht sogar 4. Aber in unserer Generation, niemand nimmt mehr Tageszeitung. Du liest das online, die Artikel liest du online. Also niemand sitzt daheim sonntags und ja, vielleicht ein paar, die sich wirklich für sonntags dann Zeitungen besorgen. Aber
ich muss sagen, ich tue das schon gern.
Ja,
ja.
Ja, ich will auch, aber nur für ab und zu, aber nicht regelmäßig.
Genau,
ja.
Also jeden Tag wird sich, glaube ich, zeitlich nicht mal ausgehen.
Ja, das scrollt man durch, liest die Überschriften, was einen interessiert, klickst schnell drauf und das war's.
Ja,
ja.
Findest du die Entwicklung gut oder nicht?
So bis jetzt ist es okay.
Mhm.
Es darf nicht zu extrem werden, also so, dass ich meinen Job dann verliere. Oder nur noch für online schreiben darf.
Ja.
Das wäre echt schlimm. Mir gibt es so viel mehr, eine Zeitung in der Hand zu haben. Ich will am Abend dann diese eine Seite, die ich geschrieben habe, nochmal auf Plakat sehen. Auf Papier. Ich weiß, da wird der Baum dafür gefällt und das tut mir unglaublich leid. Aber ja, ich weiß nicht, es gibt mir so viel mehr Druck, diese Seite auf Papier zu sehen, als online.
Mhm. Ja, und das Verstehe ich, aber du wirst ja deswegen nicht deinen Job verlieren, weil Content, davon bin ich überzeugt, Content wird immer wichtiger.
Ja.
Sowohl die Textebene, aber auch die Foto-Video-Ebene. Wir werden da immer mehr brauchen davon. Es ist eher eine Frage, wie die Qualität aussieht.
Ja. Ja.
Also da ist ja Österreich sowieso eine relativ spezielle Landschaft, aber um jetzt da nicht abzudriften. Aber ja, deswegen glaube ich, wirst du noch viele glückliche Jahre, wenn du das möchtest, beim Kurier haben.
Oh ja, das denke ich ja. Ich habe auch das Gefühl, was ich ja total cool finde, dass sich alles mehr vermischt. Du bist nicht nur mehr für Schreiben da. Also so, also, wie ich da gehört habe von Hitradio Ö3, die Leute, die gehen hin, die machen nicht nur seine Aufnahmen beim Ski-Ding, sondern ja, manche schreiben drüber. Vor ORF, die gehen hin, die machen Videos mit dem Handy, die nehmen das auf, zum Beispiel auch für Ö3, tauschen das untereinander. Du bist nicht nur Print-Journalist, du bist nicht mehr nur Video oder nur für Fotos da, sondern du musst teilweise echt mehr machen. Und das vermischt sich. Und das finde ich cool, weil das ist dann immer wieder eine kleine Herausforderung. Du kannst auch so viel mehr herausholen, weil du weißt, du bist auf alle Ebenen gut aufgestellt. Nicht nur Audio, sondern auch eben...
Ja, ich sehe das ein wenig zwiegespalten, weil man natürlich, man kann nicht in allen Bereichen ein kompletter Experte sein.
Ja.
Und ich möchte gar nicht texten, weil ich kann das einfach weit nicht so gut wie sehr, sehr viele andere Menschen. Und ich glaube aber auch, so geht es vielen mit der visuellen Ebene von Foto und Video. Und deswegen sehe ich das ein bisschen zwiegespalten, aber ich glaube auch, dass die Branche entwickelt sich einfach ein bisschen in die Richtung Inhouse-Produktionen und dann eine Person für den gesamten Content und gut ist, weil es auch viele Vorteile hat. Also wenn man sich jetzt zum Beispiel die Olympischen Spiele, nur um jetzt ein Beispiel zu nehmen, dann hast du eine Akkreditierung, die du brauchst und du kannst Fotos produzieren, Videos produzieren, meistens nur noch mit dem Smartphone, weil es auch oft reicht. Du bist super aktuell, weil du schreibst noch schnell was dazu. Ja. 10 Sekunden später ist das auf Instagram oder wo auch immer bei euch am Backend. Und jeder kann es lesen und das nahezu in Echtzeit. So, da de facto, bevor die Sportart aus ist, bevor der Läufer über die Ziellinie gelaufen ist, hast du schon den Content, kann der Fan das schon sich schon anschauen. Und es hat auch riesen Vorteile, dass das dann nicht so langatmig ist, dass, okay, da gibt es einen Fotografen, der macht ein Foto, der muss das dann wieder einem schicken, der braucht dann aber auch noch den Text. Der Text muss dann vielleicht nochmal Korrektur gelesen werden, das Foto geht nicht, weil irgendwo ein Sponsor nicht passt, weil das so viele externe Partner sind, dass das sicher oft ein bisschen schwieriger ist. Mhm. Aber natürlich ich glaube, die Qualität leidet dann schon ein bisschen darunter.
Das habe ich auch das Gefühl, weil Mobile Journalism, haben wir kurz davor nochmal angesprochen, bevor wir den Podcast gestartet haben, weil da habe ich mal so einen Kurs gemacht. Was total interessant ist, du kannst wirklich alles selbst mit deinem Handy machen. Okay, wo jetzt früher Kameramann mit war, Fotograf eben, du selbst als Schreiber, machst du einfach alles selbst. Du stellst dir ein Stativ auf, du stellst alles ein, damit du auf Video halt dann das aufnehmen kannst. Ja, aber wie viel Stress das eigentlich ist für einen Redakteur, dass du da Videos machst, dass du da vielleicht Fotos, wobei Fotos eher weniger, weil da brauchst du schon gute Fotografen, vor allem für Sportsachen, aber dass du dann nebenbei halt eben für Social Media auch noch Sachen machst, ein paar Kleinigkeiten fotografierst für Social Media, Interviews noch machst und das alles selbst allein. Ja,
ja, gleichzeitig, ich hab durch diese Branche und wie sie sich entwickelt hat, ja auch extrem profitiert. Also ich bin der Letzte, der sich da über irgendwas beschweren dürfte. Also ja, gibt so. Man muss you have to deal with it und fertig.
Ja. Sonst hat man ja keinen Job.
Cool.
Wer hat denn dir eigentlich so geholfen in deinem Leben, dass du auch dorthin gekommen bist? Oder hast du das meiste wahrscheinlich selbst gemacht?
Ich glaube, gewisse Befürworter brauchst du sowieso. Also Du brauchst Leute, die dich gern haben, die dir vielleicht mal helfen, einfach weil sie dich gern haben und nicht, weil sie irgendwas im Kopf haben. Es ist natürlich immer ein bisschen ein Geben und ein Nehmen.
Ja.
Also, aber ein sehr konkretes Beispiel ist der Rennsportfahrer, der mich dann damals dort überall mitgenommen hat, der mich dann zu Adidas gebracht hat. Der war, also ich glaube, man kann auch seinen Namen nennen, der liebe Dominik Greihammer.
Gerne.
Der hat mich da extrem gefördert und dem bin ich auch nach wie vor sehr dankbar. Und ja, ansonsten ist es, glaube ich, immer ein Geben und Nehmen. Und wenn man lieb zu anderen ist, dann sind sie die meisten auch, die anderen auch lieb zu dir. Ja. Und ja, also so konkrete Befürworter gibt es natürlich viele. Da könnte ich jetzt jeden Kunden aufzählen, weil ja, jeder von denen fördert mich bis zu einem gewissen Grad. Ja.
Aber dann wird man nur lang da sitzen, also bitte nicht.
Ja, weiß nicht, gibt vielleicht auch manche, die nicht mehr so gut auf mich zu sprechen sind, keine ja. Ahnung. Und also, ja, ich glaube, ein guter Ansatz ist, in Vorleistung zu gehen und jemandem zuerst etwas anzubieten und das vielleicht auch mal gratis, also wenn wir jetzt vom Sportbereich reden, einfach mal mit Sportlern so anschreiben, hey, ich würde gerne ein paar Fotos, Videos, wie auch immer machen. Mhm. Hättest du Lust darauf? Und im Normalfall möchte ja dann dieser Mensch auch wieder etwas zurückgeben.
Ja.
Und so spielt sich das dann immer ganz gut ein. Und ja.
Und jetzt eine ganz andere Frage, weil du hast ja schon angesprochen, Sachen gratis machen. Ich meine, du bist auf einem Level, wir werden nicht über das Geld sprechen, das haben wir davor schon gesagt, weil über das Geld spricht man manchmal nicht. Aber du machst trotzdem noch Sachen gratis. Und das finde ich ja ziemlich cool.
Also, ja, hin und wieder, wenn es passt, natürlich. Ja. Also wenn... Also vor allem, ich unterscheide da sehr stark zwischen der, also ich arbeite ja eigentlich fast ausschließlich im B2B, also eigentlich nur für Businesskunden, hat sich erstens so entwickelt, zweitens sehe ich da mehr Vorteile darin und es macht auch mehr Spaß, also jetzt nicht nur auf der Geldebene, sondern auch auf der persönlichen Ebene. Aber wenn es jetzt um private Sachen geht, mache ich oft Dinge gratis. Also wir haben letztens erst mit dem Andreas Onea ein Shooting in der Südstadt gehabt und das war einfach nur deswegen, weil wir beide uns halt sympathisch sind und dann gesagt haben, hey, lass uns ein paar Fotos machen und vielleicht ergibt sich über das wieder irgendetwas. Aber ich glaube, das ist wichtig, auch vor allem, wenn man jetzt auf dem Andi bezogen, Bereiche zu featuren, die vielleicht eh weniger Sichtbarkeit bekommen, dass man da Leuten hilft. Es ist immer eine Abwägung, wenn jetzt irgendein Multimillionen- oder Multimilliardenkonzern zu dir kommt und sagt, hey, wir sind so eine coole Brand, das passiert ja häufig, entweder mach Fotos für uns gratis oder mach's gar nicht. Suchst du aus oder wir haben jemand anderen, dann sage ich da trotzdem nein, weil das finde ich nicht in Ordnung. Die verdienen effektiv Geld mit meinen Fotos indirekt. Aber ja, man sollte trotzdem da ein bisschen abwägen und ich glaube, wenn man da jetzt mit der Brechstange versucht, für alles Geld zu nehmen, dann wird man keinen Erfolg haben.
Ja.
Da bin ich mir relativ sicher. Es ist leider momentan sehr wenig, was ich einfach so und einfach mal gratis mache, einfach aus zeitlichen Gründen. Aber vor allem am Anfang hat es mir extrem geholfen. Und es ist jetzt auch noch so, ich glaube, einmal im Monat mache ich schon sicher was gratis.
Ja.
Seien es die Bewerbungsfotos für irgendwen, für irgendeinen Freund, der mal wieder was braucht. Aber ja.
Also wenn du einen Job nicht kriegst, liegst du nicht an den Fotos.
Das weiß ich nicht, vielleicht liegt es auch an den Fotos. Also es kann ja durchaus sein. Also es ist ja, ein Foto ist was super Persönliches und etwas, was, das liegt ja im wahrsten Sinne immer im Auge des Betrachters. Mhm. Und es wird sehr, sehr viele Menschen geben, denen meine Fotos nicht gefallen. Und das ist auch voll okay.
Also, kann ich mir nicht vorstellen.
Nein, da gibt's. Wir haben vorher darüber geredet. Es gibt jetzt genug Zeitungen, die gestern meine Fotos nicht verwendet haben vom ÖOC. Warum, weiß ich nicht. Ich werde die nächsten Tage noch damit verbringen, herauszufinden, warum. Weil es interessiert mich ja effektiv. Aber das soll und darf gar nicht der Anspruch sein. Das genauso wie dein Text muss ja nicht jedem gefallen. Mhm. So, das, man sollte sich auf die konzentrieren, denen das gefällt und die das cool finden. Und es gibt so für jeden Bereich so einen gewissen Markt, denen die Fotos oder denen der Content im Allgemeinen gefällt.
Und vor allem musst du deinem Stil treu bleiben, oder?
Also bei mir ist es schon häufiger so, dass es einfach Unternehmen gibt, die sagen, hey, wir hätten gerne diesen Stil, und dann treffen wir uns meistens irgendwie in der Mitte.
Ja.
Oft, weil ich den Stil, den manche möchten, einfach nicht kann.
Ja.
So, das ist, hat dann schon fast Skillgründe.
Ja.
Und ja, sich komplett alles über Bord zu werfen, was man macht und was man tut und wie man es tut, ist, glaube ich, nicht intelligent, einfach weil man ist ja augenscheinlich in irgendetwas gut, vor allem wenn man es gerne macht, dann bin ich der festen Überzeugung, dass man darin einigermaßen gut ist, vor allem wenn man dranbleibt. Und dann alles über Bord zu werfen und auf Krampf etwas zu versuchen, vor allem in so etwas, ja, schon fast sensiblen, feinen wie Fotos, wo es auf so viel Stimmung ankommt, macht wahrscheinlich nicht so viel Sinn. Aber bei mir ist es oft so, dann sagt mein Kunde, okay, wir hätten gern diesen Stil, und dann habe ich da eh auch Lust drauf, weil mal wieder andere Sachen auszuprobieren ist ja auch wieder super, super schön. Das ist, glaube ich, im Texting ein bisschen anders, weil ich verstehe schon, wenn man dann nicht die reißerischste Headline nehmen möchte aus einem eigenen Anspruch heraus. Aber bei Fotos ist es schon oft so, dass dann kommt ein Vorschlag und dann, ja, cool, dann machen wir das so.
Ja.
Und dann machen wir mal ein ganz neues Lichtsetup, was ich noch nie ausprobiert habe. Und dann ist das oft auch cool. Oder dann sagen wir, nein, ist doch nicht cool, und dann machen wir wieder das Alte.
Ja.
Aber das ist ja dann wieder so, um sich weiterzuentwickeln, sollte man ja auch offen sein, andere Dinge auszuprobieren.
Genau. Was du auch ausprobierst, du bist ein Jurymitglied, gell?
Voll.
Hast du mir erzählt, das ist
ja
cool.
Ja, voll.
Magst du das erzählen?
Ich muss dazu sagen, ich hab die Silvana dazu genötigt. Nein.
Ich hätte es auch gar nicht gewusst, weil ich habe eh gesagt, hey, gibt es noch etwas, was ich nicht weiß?
Ja, voll.
Das ist etwas, ja.
Ja, genau. Ich darf Jurymitglied, weil wir vorher über Andreas Onia geredet haben. Den habe ich nämlich über den Wettbewerb kennenlernen dürfen.
Das ist ein Fotowettbewerb und da bist du Jurymitglied.
Genau, danke fürs Abholen.
Gerne, und da geht es speziell für Paralympics und Behindertensport.
Genau, es geht um mehr Sichtbarkeit im Behindertensport.
Ja.
Weil das natürlich eine, ehrlich gesagt, eine Nische ist, worüber, ich kann es jetzt nur für Österreich beurteilen, in Österreich kaum jemand berichtet, es hat nahezu keine Relevanz.
Außer es im Paralympics dann.
Genau, ja, alle vier Jahre hat so ein bisschen Präsenz, und da aber auch meiner Wahrnehmung nach kaum, weil das ist immer so nach den Olympischen Spielen und dann, so wie diesen Sommer, dann war die EM,
genau.
Die Olympischen Spiele, dann ist man eh schon so ein bisschen sportmüde, und dann kommen auch noch die Paralympics, okay.
Ja, okay.
Und ich glaube aber, dass es unfassbar wichtig ist, denen mehr Sichtbarkeit zu geben, und deswegen wurde dieser Fotowettbewerb ins Leben gerufen.
Mhm.
Sowohl gibt es eine Amateurabteilung, aber auch eine Profiabteilung, wo man mitmachen kann. Ist ein Fotowettbewerb, der über ein Jahr geht.
Mhm.
Das Kick-Off war im Mai oder Juni, ich bin mir gerade nicht sicher, also es ist noch relativ viel Zeit, Fotos zu machen.
Also bis Juni 2020.
Genau, in drei verschiedenen Kategorien. Und ja, es geht einfach darum, Fotos zu machen, vielleicht auch mal out of the box mit Leuten, mit denen man sonst nie in Kontakt kommen würde, die aber meistens oder eigentlich immer unfassbar spannende Geschichten haben. Und Fotos sind auch immer Geschichten, die man erzählen kann. Und das ist vor allem in dem Bereich ja etwas unfassbar Schönes und Spannendes, dass man darüber wieder Geschichten transportieren kann. Und ja, dann geht es einfach nur darum, coole Fotos zu machen und einzuschicken. Und ich glaube, es gibt auch ganz coole Preise. Also ich glaube, es gibt unter anderem eine Leica zu gewinnen. Also schon cool.
Mitmachen.
Ja, voll gerne. Mach wirklich mit.
Mach ich bei den Amateuren mit.
Ja? Mach das.
Ist es auch okay mit Handyfotos?
Ich glaube schon, ja. Ja.
Ja, Leute, ihr müsst es auch mitmachen. Macht sehr Spaß, ja? Ja,
voll.
Ich habe bei den Paralympics fast keine Fotos gemacht.
Ja.
Wenn ich mal hinfahre, denke ich mir immer, mach maximal 5 Fotos, weil du schaust das eh nie wieder an. Das bin ich irgendwie dem treu geblieben. Also
ich tatsächlich auch.
Ja,
also ich mache ganz, ganz wenig
ja.
Fotos, wenn ich es nicht bewusst mache. Also wenn, dann schon eher mit der Leica. Mhm. Die ist schön klein und handlich. Aber Handyfotos und so einfach mal das Essen fotografieren ist gar nicht meins. Weil ich lebe dann lieber im Moment. Den vergisst man dann oft ein bisschen. Ja. Also.
Und ich finde es immer so schade, wenn du dann zum Beispiel sagst, ja, warte, ich mache ein Selfie, warte, ich mache nur ein Foto. Ja. Das zerstört ein bisschen den Moment.
Ja gut, Selfie ist sowieso nicht so mein Thema. Also weiß ich nicht, damit fange ich einfach nicht so viel an. Aber...
Hey, hast du einen Vorschlag, wie wir unsere Fotos besser machen könnten oder für meinen Instagram-Account? Wir haben bis jetzt immer nur Selfies gemacht.
Immer nur Selfies?
Immer nur Selfies, ja. Sollen wir mal umsteigen fürs neue Jahr, ha? Was Neues probieren. Ich wollte immer die Person darstellen, bin schlecht im Fotografieren, habe mir gedacht, Selfies ist das Einzige, wo wir alle ein bisschen gut ausschauen.
Ja, aber Selfies haben in dem Bereich auch ihren Vorteil. Es ist sehr nah, es ist sehr ehrlich.
Na, gedacht.
Aber eigentlich müsste man ja so ein Fotos vom Set selber machen.
Gell.
So voll coole mit so Kopfhörer und Hand auf den Kopfhörer und dann so irgendwie so nach oben denkend oder so. Nein.
Vielleicht lassen wir dich halt ein Foto machen zum Schluss dann.
Voll. Na, kann ich gerne machen.
Damit wir einen Stil reinbringen. Voll. So ein Schwarzäpselfahrt. Du, ganz was anderes. Ich wollte mal fragen, wie ist das jetzt eigentlich geschäftlich? Das ist doch jetzt immer alles ein bisschen schwerer geworden, auch durch Corona. Wie ist es dir dabei gegangen? Es ist jetzt nicht so einfach gewesen, gell? Wie läuft es da? Wie ist
das? Ja, Corona war natürlich schmerzhaft.
Für alle, gell?
Also ich habe die ersten 3 Monate, ich glaube, keinen Cent verdient. Also von März, April, Mai. Es war auch das restliche Jahr sehr, sehr schwierig. Also ich habe im Jänner und Februar, ich glaube, 60% oder 70% meines Umsatzes gemacht, im Gegensatz zum restlichen Jahr. Und das, obwohl Jänner, Februar jetzt nicht meine, nicht meine
Monate
Hauptmonate sind. Also meine Hauptmonate sind eigentlich immer Juni und September.
Ja.
Ich konnte wegen Corona nicht zu den Olympischen Spielen, nochmal aus persönlicher Ebene, sehr, sehr schmerzhaft. Und ja, ich glaube, man muss aus allem das Positive mitnehmen und es war auch mal schön von 80 bis 100 Stunden wieder, okay, jetzt muss ich mal niemanden Rechenschaft ablegen, das hat auch mal gut getan. Ansonsten hat sich natürlich die Branche allgemein stark gewandelt. Mhm. Also,
wie merkst du das?
Ich glaube, der Durchschnittsfotograf verdient einfach nicht mehr so viel. Das ist das Erste. Der Preiskampf ist natürlich ein ganz, ganz enormer. Also wenn man auf die Thematik kommt, große Unternehmen, die wissen das meistens. Das so bestes Beispiel ist nämlich Adidas, dass jeder möchte so, der im Sportbereich arbeitet, für Adidas was machen, weil es halt eine coole Brand ist.
Mhm.
Und die sind sich natürlich dessen auch ganz gut bewusst und streuen immer wieder ein, hey, möchtest du das nicht gratis machen?
Das ist eigentlich eine Frechheit. Und für das, dass die eh so viel, was machen die mit dem ganzen Geld, den man...
Ja.
Kann man schon mal einen Fotograf bezahlen,
die
oder?
Die Manager müssen schon bezahlt werden, aber nein, ich bin der Letzte, der darüber urteilen darf. Ja. So, es ist so und ich glaube, es hat trotzdem seinen Vorteil, jemanden Professionellen zu buchen und ich glaube schon, dass ich in der sehr glücklichen Position bin, dass ich gut davon leben kann. Das ist jetzt nicht so die größte Problematik.
Vielleicht auch, weil du nicht nur Kampfsport fotografierst?
Vielleicht, ja. Also man muss sich natürlich schon noch anschauen, in welchen Branchen ist potenziell Geld drinnen. Es ist vor allem in Österreich ist ein relativ schwieriger Markt, nochmal schwieriger im Sportbereich, weil wir keine ausgeprägte Sportkultur per se haben. So, wir haben Fußball, wir haben Skifahren und alles andere ist uncool. Die 2, 3, die es machen so. Und das äußert sich natürlich in dieser ganzen Schlange und der Fotograf, würde ich behaupten, ist in dieser Schlange der allerletzte. Weil oft, wenn man dann überlegt, sei es ein Event, ein Kampfsport-Event, dann ist der Fotograf, naja, wenn noch Budget übrig bleibt, dann nehmen wir halt einen Fotografen und wenn nicht, dann ja, machen wir halt irgendwas. Ja, keine Ahnung. Genau. Ja. Und es hat sich schon, deswegen es hat sich schon verändert, aber es ist trotzdem, ich glaube, wenn man gut in dem ist, was man macht, und es hat dann schon gewisse Vorteile, wenn man das Vollzeit macht, dann ist man halt mehr drinnen, dann hat man nochmal, glaube ich, so das bisschen bessere Auge. Also ich habe es schon damals nach Corona, nach 3 Monaten eigentlich nicht fotografieren, schon so beim ersten Auftrag gemerkt, hui, ja. Gewisse Sachen fallen mir nicht mehr ein, gewisse Sachen sehe ich nicht mehr so schnell, so gut. Und ja, also ich glaube, es geht einfach darum, sich ganz, ganz schnell weiterzuentwickeln und mit dieser Branche mitzuwachsen. Also bestes Beispiel ist, ich glaube, der Fotograf mit nur Fotos, den wird es in 5 bis 10 Jahren nicht mehr geben. Zumindest die meisten. Es wird immer Ausnahmen geben, aber du wirst als Fotograf auch Videos machen müssen, wenn du davon leben willst. Das ist, glaube ich, anders. Anders wird es nicht möglich sein. Außer du gehörst zu den ganz, ganz Großen, wo es wieder egal ist. Ja. Aber ja.
Wenn ich im Artikel schreibe, ich sitze mehrere Tage, kriege Rückenschmerzen, alles tut mir schon weh. Wie ist denn das bei dir? Hast du Schmerzen oder irgendetwas, weil du fotografierst? Oder gibt es da so
ja, Arbeitserscheinungen? Ja, tatsächlich auch Rückenschmerzen, weil der Kamerarucksack meistens sehr, sehr schwer ist. Also der hat... Ich habe ihn mal gewogen, nämlich für Handgepäck.
Ja.
Und der hat im Durchschnitt 16 Kilo. Jetzt zum Beispiel gestern ÖOC hat er gehabt 20 Kilo.
Bist du deppert, ja.
Und dann haben wir einen Auftrag auf der RAX für Adidas gehabt, ein Trailrunning-Shooting. Und
hast du mit dem Rucksack laufen müssen
nebenbei? Ja.
Na.
1200 Höhenmeter. Das war dann schon...
Oh mein Gott. Du musst ja sportlich anders sein, damit das den Job
ist von Vorteil, ja, voll. Und ja, gleichzeitig, ich werde bezahlt dafür, dass ich Sport mache. Also gibt auch Schlimmeres. aber ja, sonst gibt es da jetzt nicht so viel, ich muss Gott sei Dank nichts. Also dadurch, dass ich nicht so gerne bearbeite und das deswegen auch sehr kurz halte meistens, sitze ich auch nicht so viel vorm Laptop. Was echt auch eines der schönen Dinge ist, dass man nicht die ganze Zeit in einem Raum nur auf einen Laptop schaut. Das hat sich die letzten Monate ein wenig verändert, weil es nochmal ein bisschen größer geworden ist und so mein Aufgabengebiet sich ein bisschen verändert hat und mehr Richtung strategische gegangen ist und Videoplanungen, und da sitzt man dann schon deutlich mehr vor dem Laptop. Dann genießt man die Zeit wieder sehr, wenn man einfach rausgeht und ein paar Fotos macht, ja.
Was würdest du jetzt noch Menschen mitgeben, die jetzt sagen, ja, hey, ich möchte das auch machen? Oder kann man dann Niklas ein paar Tipps geben, wie ich auch so gut wäre?
Einfach machen. Also einfach rausgehen und machen. Da gibt es jetzt keinen, das ist der Idealweg. Und in erster Linie soll man ja Spaß dran haben, ein schönes Foto zu machen. Das ist mal der allererste Step, das ist, und so sollte aber jedes beginnen, so wie bei dir, der allererste Step sollte sein, hey, ich schreibe einfach gern Texte. Oder ich erfahre gern etwas über andere Menschen. Und so soll es auch beim Fotografieren sein. Und dann sollte man schon irgendwie so alles fotografieren und einfach mal ausprobieren. Ich habe mit Landschaften begonnen und habe dann irgendwann gemerkt, okay, Menschen reizen mich mehr.
Ist ein bisschen schwieriger, weil sie sich bewegen.
Nein, es ist eine andere Herausforderung. Ich bin einer der ungeduldigsten Menschen und deswegen sind Landschaften so ganz schlimm für mich. Weil stell dir mal vor, du machst irgendein Landschaftsfoto auf 2000, 3000 Meter und gehst da 4 Stunden drauf und dann passt die Wolke nicht und dann ist der Sonnenuntergang nicht gut und dann musst du da wieder runtergehen und bist, also ich bin dann den ganzen Tag angefressen, weil ich jetzt da 3 Stunden voll zach drauf gehatscht bin. Und dann habe ich nicht mal ein cooles Foto. Und Menschen sind da dankbarer. Also,
das habe ich jetzt auch noch nie gesehen.
Ja.
Was gibt es sonst eigentlich noch so Sachen, die voll ankotzen bei dem Job? Ich habe mir gerade gedacht, gibt es...
Die Buchhaltung heute in der Früh, die ich machen musste.
Ja, 5 in der Früh, das wird mir auch ankotzen.
Ja, war selber schuld. ankotzen. Es gibt natürlich Aufträge, die ein bisschen weniger spannend sind, vor allem wenn es sehr, sehr wiederholte Tätigkeiten sind. Mhm. Ich habe halt das Glück gehabt, dass ich gewisse Teile nicht machen muss im Fotografieren, die ich auch nicht mag, also so Produktfotos und so, die reden nicht mit mir und das finde ich einfach nicht cool.
Aber du redest gern mit Menschen sozusagen. Also du,
ja, sonst würde ich ja jetzt nicht hier sein, oder?
Ja, ja.
Also ja, schon. Und ich glaube, das ist auch bei der People-Fotografie das Allerwichtigste, dass du gut mit Menschen kannst, dass du einfach nett zu jedem bist und einfach über was auch immer reden kannst. So. Und das ist auch, wenn man jetzt wieder auf die Sportfotografie kommt, ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Das Foto, das kommt dann schon irgendwie mit. Aber so das Reden und so ein bisschen gemeinsame Zeit und so ein bisschen anders herangehen als alle anderen. So, also, ich weiß nicht, mir ist das so wurscht, wer da vor mir steht. Wir haben vor drei, vier Wochen in Genf ein Shooting gehabt mit Roman Grosjean. Ich weiß nicht, ob der dir was...
Sag mal was.
Das ist der letztes Jahr in Abu Dhabi in diesem Feuerball gefangen war, der Formel 1-Fahrer.
Ja, die Hände sind nur verbrannt, gell? Sorry.
Der hat sie sich jetzt gerade operieren lassen. Ja. Und das ist so, ich glaube, viele machen da den Fehler, dass sie dann so ein bisschen schreckhaft und Ding und so groß und dann ein bisschen schüchtern werden. Und wir haben mit Roman über die weirdesten Sachen geredet, dass er seine Katze hasst zum Beispiel, weil er ständig diese Creme verwenden muss wegen seinen verbrannten Armen. Und deswegen hat er sie die ganze Stupid Cat genannt. Okay. Und das sind ja auch alles ganz normale Menschen und die haben das ja dann auch unfassbar gerne, wenn du einfach normal mit denen bist und eben mit denen drüber redest, wie es seiner Katze geht und was ein Problem mit seiner Katze ist und nicht im Fall vom Roman Grosjean, wie das jetzt war, wie er da in dem Auto war, weil die Frage hat er ja eh schon 100.000 Mal gehört und das ist, glaube ich, dann der Schlüssel, wie man dann auch wieder zu guten Fotos kommt, aber wie man dann noch ein gutes Feedback von den Athleten bekommt, weil so ist dann ein gemeinsames Erarbeiten von einem Foto und nicht so, okay, wir sind jetzt beide da, ich drücke einmal drauf und du beziehst ja dann den Menschen viel mehr in das ein und sagst ihm, hey, das schaut cool aus, du zeigst ihm vielleicht mal vor, hey, das könnte cool ausschauen. Meistens schaut es dann Gott sei Dank bei den anderen besser aus als bei mir, also wenn ich das vorzeige, aber ja. Das ist, glaube ich, so das Wichtigste, zumindest in dieser sehr, sehr engen Nische, die ich da mache, die Kommunikation dahinter.
Gibt es denn eigentlich auch jemanden, wo du sagst, ich möchte den echt einmal fotografieren, das wäre so schön?
Da hat jeder bis jetzt gesagt, über die Frage hat er noch nie drüber nachgedacht.
Ja,
ich habe aber schon, ich habe davor schon mal über die Frage nachgedacht, weil ich glaube, es ist wichtig, dass man Ziele hat.
Eben.
Und ja, ich bin ein riesiger NBA-Fan, muss ich dazu sagen.
Okay.
Ich bin voller Basketball-Fan und ich habe in meinem Leben noch kein Basketball. Doch, ich habe schon mal so für mich selber Basketball-Fotos gemacht, so mit Freunden, aber sonst halt noch nie. Und das wäre bis vor ein Dreivierteljahr, wäre es LeBron James gewesen, weil der für mich so für die NBA, und das ist einfach ein cooler Typ, der mit seinen Nike-Werbungen, das war einfach immer cool. Mittlerweile wäre es aber Giannis Antetokounmpo, weil einfach...
Ich kenne ihn jetzt, oje.
Oje, das ist der momentan beste NBA-Spieler, ist ein Grieche, ehemaliger Flüchtling.
Ah, da habe ich was gehört davon, okay. Es ist oft so, dass ich den Vornamen und den Nachnamen lese, aber ich kann es nicht aussprechen.
Ausgesprochen mit Giannis Antetokounmpo.
Ah, ja, jetzt weiß ich es, Antete, da habe ich es.
Unfassbar spannender Mensch, unfassbar sympathischer Mensch, also ich würde behaupten, einer der sympathischsten Profisportler auf diesem Level, also wo den kennen weltweit wirklich, wirklich viele Menschen. Und den würde ich gerne, also das wäre schon cool, weil der ist so eine Ausnahmeerscheinung. Kundenseitig muss ich sagen, bin ich so glücklich, dass mir würde jetzt nichts einfallen, klar, dann kann man da vielleicht noch eine internationale Kampagne und da noch irgendwas machen, aber da bin ich voll happy. Ja. Janis wäre schon cool, na, dann muss ich mir eine Leiter holen, damit ich fotografieren kann.
Ja. Ja. Und ich werde jetzt NBA schauen, damit ihr alle mal kennen, weil das ist traurig, wenn man den Namen nicht...
Ich muss sagen, es ist die schönste Sportart zum Schauen. Ich bin jetzt im falschen Podcast, um das zu sagen, aber um Werbung für eine andere Sportart zu machen. Aber
macht nichts. Horizont erweitern. Sollten wir eh alle.
Es ist so ein ästhetischer Sport, gleichzeitig so unfassbar physisch. Und es geht so extrem schnell. Mhm. Und das macht irgendwie. Und sie haben irgendwie so einen Spielwitz drinnen. Also nicht so im Fußball. In 90 Minuten passiert nichts und dann schießt einer ein Tor und der gewinnt. Also es ist halt sehr viel Dynamik drinnen.
Gibt es abschließend irgendetwas, das du gern noch unseren zukünftigen Kampfsportfotografen mitgeben möchtest?
Kampfsport?
Ja.
Ja, einfach machen. Also so, wenn man Interesse an etwas hat, dann rausgehen, dann wird man hat ja dann normalerweise, wenn man sich jetzt konkret für das interessiert, dann hat man ja irgendeine Verbindung dazu. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass irgendjemand auf die Idee kommt, von heute auf morgen, ich mache jetzt Kampfsportfotos. Sondern dann muss ja irgendwas, irgendwie muss man da angefixt worden sein. Und im Normalfall wird man es über eine Vergangenheit haben oder über einen Freundeskreis oder wie auch immer. Und ja, dann fotografiert man halt mal den und dann probiert man da mal Sachen aus und dann sucht man sich vielleicht ein Unternehmen, was damit zusammenhängt. Dann sucht man sich spannende Persönlichkeiten und einfach machen, machen, machen. Alles andere ist so, der Rest kommt dann eh. Also ich bin der festen Überzeugung, dass es keine wirkliche Ausbildung braucht in diesem Bereich, weil... Also ja, YouTube-Videos schauen, da gibt es so viele, vor allem im amerikanischen Bereich, so viele ganz, ganz tolle Leute, die unfassbar viel Wissen teilen und das vor allem gratis teilen, wo man sich so viel mitnehmen kann und das einfach dann umsetzt. Und das ist natürlich ein sehr langer Prozess und ich glaube, es kann auch ein schmerzhafter Prozess sein, weil man sich dann durch Social Media immer wieder vergleicht mit so den Größten in diesem Bereich. Aber nicht aufgeben und weitermachen. Also es ist dann ein bisschen wie im Sport. So einfach weitermachen, weitermachen, weitermachen. Und irgendwann glaube ich oder bin ich der festen Überzeugung, dass man dann noch Erfolg damit hat. Bei manchen wird es vielleicht ein bisschen länger dauern. Und jetzt im Endeffekt einfach Spaß drum haben und vielleicht auch anderen Leuten einfach eine Freude damit zu bereiten, ist ja auch was Schönes. Vor allem in einem Bereich, der dann in Österreich nicht die größte Sichtbarkeit hat.
Kommt es auf die Kamera drauf an? Oder nur auf
den Menschen, schon ein bisschen. Ja, schon ein bisschen. Also ich finde die Aussage, es kommt überhaupt nicht auf die Kamera an. Nein, natürlich ist eine Kamera ein wichtiges Werkzeug und ich habe über die Frage auch schon ein paar Mal drüber nachgedacht und wenn du jetzt mit schlechten Mikrofonen aufnimmst, dann macht das auch einen Unterschied und wenn man einen schlechten Topf beim Kochen nimmt, dann brennt halt das Gericht schneller an. Ja. Muss es anbrennen? Nein, aber es kann halt. Ja. Und natürlich unterstützt eine Kamera ganz extrem deine Arbeit, wenn sie besser ist. Mhm. Und ich kann jetzt nicht sagen, ob ich jetzt mit einer ganz, ganz schlechten Kamera auch gute Fotos machen könnte, weil ich jetzt Gott sei Dank schon relativ lang mit eher teureren Kameras arbeiten darf. Aber es ist dann eine Kombination daraus. Man muss natürlich sein Handwerk beherrschen und man muss schon verstehen, was ist eine Verschlusszeit, was ist eine Blende, was ist eine ISO-Zahl. Mhm. Aber das Foto und das Umsetzen ist dann trotzdem wichtig, weil es gibt gewisse technische und physikalische Grenzen, die zumindest ich bei meiner Arbeit brauche und die braucht man halt auch leider Gottes oft im Sportbereich, damit man ein gutes Foto machen kann. Also wenn man jetzt so eine dunkle Kampfhalle hat, dann tut man sich leichter mit einer sehr teuren Kamera, wo das mit der Verschlusszeit und mit dem Rauschverhalten funktioniert, Man kann dann natürlich auch Fotos mit einer schlechteren Kamera machen, wenn man das richtige Lichtsetting und so weiter hat. Aber die Wahrscheinlichkeit ist viel geringer und es ist viel mehr Aufwand, ein gutes Foto zu erreichen. Das ist im Hobbybereich jetzt wahrscheinlich nicht so schlimm.
Ja.
Aber im professionellen Bereich geht nichts über das richtige Equipment.
Das haben wir schon mal. Ah, bei den Sportler selbst, ja.
Ja.
Du hast mega viel Kameras, haben wir schon einmal geredet.
Mhm, zu viele.
Zu viele. Willst du ein paar loswerden?
Ja, gerne, wenn wir welche kaufen möchte.
Ich bin überlegen, ob ihr eine
abkauft. Ja, ich hätte sogar eine, die so, also ich finde, eine ist so die perfekte Kamera, wenn man Fotos und Videos macht.
Aha.
Das ist die Sony A6500. Mhm. Ich bin nie damit klargekommen. Ich habe sie mir mal auf der einen Seite gekauft, weil ich Interesse dran hatte, und auf der anderen Seite, weil ich halt das mit Video so begonnen.
Ja.
Aber ich bin ziemlicher Ästhet, was alles betrifft.
Ja.
Und ich finde, die Kamera greift sich einfach nicht gut an. Sie ist vom Preis-Leistungs-Verhältnis irrsinnig gut.
Mhm.
Aber wenn du den ganzen Tag mit eine Kamera in der Hand haben musst, dann möchte ich was in der Hand haben, woran ich jeden Tag Freude habe. Und
ja,
so ist das halt bei denen, die ich jetzt habe, da freue ich mich jeden Tag, wenn ich die angreife, und bei den anderen halt nicht so.
Ja.
Aber ich glaube, unterm Strich sind es jetzt 8 Kameras oder so, wobei ich 4 wirklich regelmäßig verwende.
Und die anderen willst du loswerden, die anderen 4?
Ja, die eine Kamera, da hängen sehr viele Erinnerungsstücke dran. Das war so die erste Kamera, die ich mir selber gekauft habe, und die, wo alles begonnen hat. Also das war so, und die ist nach wie vor sehr, sehr gut. Sie ist, sie stinkt unfassbar. sie ist komplett, also die schaut wirklich nicht gut aus, und ich glaube auch, dass ich nicht mehr viel Geld für die bekommen würde.
Sind wir Holz?
Ja, klar, die werde ich mir behalten, aber die anderen, es ist eine dabei, das war meine allererste Kamera.
Ja.
Ich habe mal nachgeschaut, für die würde ich noch 60 Euro, glaube ich, bekommen, oder 40, irgend sowas.
Okay.
Das ist jetzt nicht mehr sehr viel.
Ja.
Und die anderen muss ich mal schauen. Aber die muss ich, das sollte ich schon mal verkaufen.
Na gut, falls irgendjemand da jetzt eine Kamera haben möchte,
immer gerne.
Schreibst du Niklas Dahler. Er hat eine wunderschöne Website,
die habe ich selber gebastelt.
Wirklich?
Ja.
Ich habe meine auch selbst gebastelt, aber meine schaut scheiße aus.
Wirklich? Ja, brauchst du eine?
Sehr
ich
gerne.
Mache in meiner Freizeit bastel ich Webseiten.
Du hast ja gar keine Freizeit mehr.
Ja. Es ist eine Kombination, weil eine Website lebt sehr, sehr stark von Fotos. Und die Kombination daraus ist dann oft ganz cool.
Die ist wirklich schön. Also es ist einfach so, es ist nicht überfüllt, trotzdem sagt es extrem viel aus, und das hat mir echt gut gefallen. Ja,
ich möchte sie nicht mehr. Ich möchte sie jetzt anders haben. Man merkt, das war meine erste Website, die ich selber geschrieben habe. Das sieht man, finde ich, in manchen Details.
Ja.
Und deswegen möchte ich jetzt mal wieder was Neues. Aber ich glaube, das wird noch ein bisschen dauern.
Oh, cool. Bin schon sehr gespannt. Ich bin auch gespannt auf die Fotos, die jetzt noch kommen. Auch das Shooting, das du in den nächsten Tagen haben wirst. Freue mich schon sehr auf die Resultate, und ich wünsche dir weiterhin ganz, ganz viel Erfolg.
Dankeschön. Dir auch ganz, ganz viel Erfolg bei deinem Podcast.
Das war Podcast-Folge 37 mit dem Fotografen Niklas Stadler, der uns viele Einblicke in seine Arbeit mit diversen Marken und Sportlern geben konnte und uns auch einiges aus dem wirtschaftlichen und gewerblichen Bereich erzählt hat. Wer Zeit hat, checkt mal die Seite Behindertensport im Fokus. Dort könnt ihr nämlich beim Fotowettbewerb mitmachen und unterstützt dadurch Österreichs Behindertensport. Und mit etwas Glück gewinnt ihr dabei sogar einen Preis. Wer Niklas eine gebrauchte Kamera abkaufen möchte oder ein Shooting mit ihm ausmachen will, darf ihn gerne kontaktieren. Niklas Stadler findet ihr auf Social Media und über seine Webseite. Für sonstige Fragen stehe auch ich jederzeit gerne zur Verfügung und leite diese weiter. So, jetzt wünsche ich euch aber einen wunderschönen Montag. Viel Spaß beim Fotografieren und bleibt unschlagbar ehrlich.